Ganz herzlichen Dank für diesen freundlichen Empfang. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, obwohl es ist ein Opfer bei diesem herrlichen Wochenende und hochsommerlichen Temperaturen da zu kommen. Noch dazu zu einer Zeit, wo man normalerweise schnell einschläft. Also wäre ich Zuhörer, würde ich wahrscheinlich einnicken. Am Nachmittag ist gewöhnlich der Metabolismus, der Stoffwechsel im Minimum und man nickt dann ein. Liebe Freunde, ich bin also gebeten worden, zu diesem Thema zu sprechen, vor allen Dingen Zungenreden. Ich möchte es mit folgenden Episoden einleiten. Ich habe in Brasilien einen mennonitischen Bruder, vielleicht ist er sogar bekannt, Peter Unruh. Und auch trotz seines Namens ein sehr freundlicher und ruhiger Mensch. Ich habe ihn gefragt, du, warum hältst du Vorträge, wo du vor der Charismatik warnst? Und dann sagte er, wie sie da Hauskreise hatten, Leute, Nachbarn eingeladen, Bibel gelesen und die Leute wurden immer offener durch das Wort Gottes und dann standen sie kurz vor der Bekehrung, dann kamen die Charismatiker und sagten, euch fehlt noch etwas, kommt zu uns, wir haben die Kraft des Geistes und haben all die Leute weggezogen. Gut, die haben wiederum begonnen, Bibelarbeiten zu machen, Hauskreise, wiederum kamen Leute aus der Umgebung, waren wiederum knapp vor der Bekehrung, da kamen wiederum diese Leute, kommt zu uns, wir haben die Fülle des Geistes, die Leute hier, die haben nur diesen toten Buchstaben, das Wort Gottes und wiederum alles kaputt. Und da sagte der Peter Unruh, Schluss jetzt. Und dann erzählte mir da drüben ein Waldemar Jansen, der Name ist ja nicht so selten, ihm berichtete jemand Folgendes, es gibt eine ganz schnell wachsende Strömung in Brasilien, das Land mit den meisten spiritistischen Medien, mehr als 40 Millionen praktizierende Spiritisten. In Europa ist England die Hochburg des Spiritismus, laut Guinness Buch der Rekorde das Land mit den meisten Gespenstergeschichten pro Quadratmeile. Und in den 60er Jahren fast jede Rockgruppe, die weltweiten Aufprall hatte, sei es die Rolling Stones oder Beatles oder Black Sabbath oder Uriah Heep, kamen alle aus England. Das gab es in Deutschland nicht. Jetzt erst so Ende der 80er Jahre, 90er Jahre begann allmählich dann auch solche Gruppen in Deutschland aufzustehen. Da hat es also eine schnell wachsende Strömung, die heißt Gedoso, also die G12-Gruppe. Und das hängt auch zusammen mit einer Verkündigerin, einer gewissen Vanessa Milones. Und die war Missionarin in Afrika. Und da traf sie einen schwarzen Pastor und er sagte, ich habe eine todsichere Methode, das Zungenreden zu lernen. Es ist ein bestimmtes Wort. Er weiß die Bedeutung auch nicht, aber er ist ja ein Bruder, er wird ihr da nichts Schlechtes bringen. Diese Missionarin kehrte zurück nach Brasilien, sammelte da die Pastoren um sich und hat diese Technik weitergeführt und es funktioniert tatsächlich. Und dann fragte der Waldemar Jansen, den Bruder, der ihn das berichtete, kannst du dich an dieses Wort entsinnen? Nein, wenn ich es dir sage, kannst du dich vielleicht dann erinnern, es könnte sein, war es das Wort Shambhala? Ja, das war es. Und Shambhala ist das geheimnisvolle, mysteriöse buddhistische Friedensreich irgendwo im Himalaya. Und es gibt im Buddhismus eine Weissagung, das weiß ich von meinem Mieter Martin Kamphaus. Er war mal Buddhist, Autor des Buches Ich war Buddhist. Es gibt eine Weissagung, dass am Ende der Tage die Shambhala-Krieger aufstehen werden und das Erdreich für Buddha unterwerfen. Es ist eigentlich das dämonische Gegenstück zu dem Reich Gottes. Praktisch das Gegenteil von dem Vater Unser, wenn wir beten, dein Reich komme. Und ich war jetzt Januar, Februar in Indien wurde eingeladen, auf den Dörfern zu sprechen, zu so Stammesleuten, wo auch charismatische Tendenzen waren. Und dann erwähnte ich diese Geschichte mit den Shambhala und da begannen die zu nicken. Die kannten das Wort. In Indien. Und mir haben andere geklagt, in England und so weiter. Und dann erzählte mir Peter Unruh, wie er in der Nähe von Sao Paulo in einer Nazarenergemeinde mit 1200 Leuten fragte, wer von euch verwendet für das Zungenreden das Wort Shambhala, um da sozusagen warm zu laufen? Da ging ein Drittel von Armen hoch. Dann erklärte er die Bedeutung dieses Wortes. Und dann stand ein Ältester dieser Gemeinde auf und sagte, wir aber gebrauchen es weiterhin. Danach war die Gemeinde gespalten. Da sagte ich ihm, ja, lieber Peter, da wirst du einen guten Ruf kriegen mit der Zeit. Ja, sagte er, da lächelte er, das nimmt er gerne in Kauf, um die Leute aufzuklären. Noch eine Episode, also gerade in Brasilien, da könnte man ja manches berichten. Wir haben dort die Missionare aus verschiedensten konfessionellen Hintergründen, die Parallelen zwischen charismatischer Bewegung und Spiritismus bestätigt. Das ist dort mit Händen zu greifen. Ihr kennt den Wolfgang Bühne. Es war März 1993, kurz nach dem Beginn des zweiten Golfkrieges. Wir waren in einem Hauskreis in Peking, also einen Hauskreis nicht selber, da kommt man nicht hinein. Die sind ja illegal und ein Ausländer fällt sofort auf. Und wir sagen zu den Chinesen die Schlitzaugen und zu den Weißen sagen die Chinesen die Langnasen. Und da bin ich ja mit meiner Nase ja schon etwas auffallend, milde formuliert. Und durch den Bühne seinen besonderen Wunsch, an die Brüder ranzukommen, ist es tatsächlich möglich geworden, dass wir uns in einem Hotel getroffen haben. Da fällt das nicht auf, wenn ein Hotel mehrere Leute sind. Und das Hotel in den Händen einer Christin und das Personal alles Gläubige. Und da fragte uns ein gewisser Chui. Er hatte eine dramatische Bekehrung, das findet man oft dort. Er sagte uns wörtlich, ich bin durch die Tränen meiner Frau zum Glauben gekommen. Also da kann man wirklich noch erfahren, wie Gott eingreift. Und dann fragte er, und es war eine Art Hilfeschrei, woran liegt das? Da folgen Leute 10, 12 Jahre treu dem Herrn nach und fallen dann auf die schlimmsten Irrlehren herein. Es ist dort sehr schnell wachsend, der Eastern Lightning Cult. Man sagt, es Licht aus dem Osten. Und die lehren, dass Jesus bereits wiedergekommen ist und diesmal ist er eine Frau. Und da habe ich mir gedacht, komm, das ist ja so ein Unsinn. Das wird man doch bei minimalster Bibelkenntnis merken, dass das nicht von Gott sein kann. Aber dann mailte mir der Cousin meiner Frau, der ist Missionar in Thailand, mailte er mir einen englischen Artikel zu, wie dieser Eastern Lightning Cult arbeitet. Und da war ich sprachlos. Und dann sagte dieser Jew, oder vielleicht soll ich noch sagen, da merkte ich, liebe Freunde, was Hingabe, Leidensbereitschaft, Opferbereitschaft, Zeugnismut angeht, müssen wir uns, besonders wir aus dem Westen, vielleicht nicht ihr aus dem Osten, aber wir aus dem Westen alle zu Füßen der Chinesen setzen, können wir ihnen alle nicht das Wasser reichen. Aber auch die größte Hingabe nützt nichts, wenn sie nicht mit der Lehre des Wortes Gottes verbunden ist. Und das sage ich gleich voraus, wir leben in einem mystischen Zeitalter. Und die Mystik ist immer konfessionsübergreifend. Wenn Leute mystische Erfahrungen haben, dann wollen sie alle Konfessionen unter einen Hut bringen. Und so war es mit Karl Friedrich Weizsäcker. Ein Grab eines Guru geht er in Trance und er ist Begründer des konziliaren Prozesses. Lasst uns alle gemeinsam, Religionen haben ja alle diesen einen Inhalt, zusammenziehen. So war es mit dem Vater der Droge in der studentischen Welt, Aldous Huxley. Er bat ja von seiner Frau das Versprechen, wenn er stirbt, sollte sie ihm LSD geben. Er wollte auf einen Drogentrip sterben. Und als er diesen LSD-Trip hatte, da saß ich eins mit den Gegenständen und so weiter. Diese Einheit. Und ich habe da in meinem Büchlein Sanfte Verführung der Gemeinde das Zeugnis von einem Jesuiten abgedruckt. Und der bekam bei der katholisch-charismatischen Bewegung die Geistestaufe. Und dann sah er die Parallelen zwischen Christentum und Zen-Buddhismus und schrieb ein Buch Zen, ein Weg für Christen. Und der Todfeind der Mystik, und wir leben nochmals in einem mystischen Zeitalter, wo der Kampf um die Lehre mega out ist. Der Todfeind der Mystik ist die Lehre. Und das Wort Lehren steht 98 Mal im Neuen Testament. Das Wort in den Geist getauft 7 Mal. Und wenn man manche Kreise besucht, hat man heute den Eindruck, es wäre genau umgekehrt, als würde praktisch 100 Mal in der Bibel das Wort Geistestaufe oder in den Geist getauft vorkommen und das Wort Lehre nur am Rande. Und ich weiß nicht, ob ich da so viel Zeit da investieren soll, aber diesen ganzen Umbruch in unserer Gesellschaft, es war ja jetzt Benedikt XVI., also nicht jetzt, sondern letztes Jahr da bei diesem Weltjugendtag in Köln. Die Journalisten nennen ihn, ihr wisst ja, hieß er mit seinem Familiennamen Kardinal Josef Ratzinger und so nannten ihn die Journalisten nach der Papstwahl Paparazzi. Also Paparazzi war damals in Köln und er ist mir menschlich sympathisch, sage ich ganz offen. Und dann war eine Idee abgedruckt in der jungen Seite, 5 Zeugnisse von Evangelikalen, die bei diesem Weltjugendtag der Katholiken teilgenommen haben. Und bis auf ein Beitrag war der Tenor der anderen Beiträge, das war so schön und die Einheit und die schönen Lieder und die Liebe für Jesus und die Gemeinschaft, ja das mit dem Fegefeuer und der Maria, das sehe ich zwar anders, aber ich lasse das stehen. Und da merkt man diesen ganzen Umbruch, liebe Freunde. Ich bin Jahrgang 43. Wir hätten damals noch in den 60er und 70er Jahren gekämpft um die Wahrheit. Hätten gesagt, was? Du nennst dich Christ, du glaubst an Jesus, an das vollbrachte Werk Gottes und glaubst noch an das Fegefeuer. Und da hätten wir gekämpft, hätten wir gerungen, weil das eine geht nicht ohne das andere. Wir hätten wie an Paulus gesagt, weil ihr an das Evangelium die Beschneidung angehängt habt, habt ihr das ganze Evangelium verraten und seid unter diesen Anathema esto, ihr seid verflucht. Ja, so ein Denken ist mega out. Da ist man lebendes Fossil heute. Und hauptsächlich ist es was schön und eine schöne Atmosphäre und so freundlich. Und das sind diese Leute oft. Da kann ich jede Menge von denen lernen. Die haben oft so ein gewinnendes Wesen. Und das ist im Zeitalter einer videotisierten Generation, wo dann der Spiegel klagte, erst videotisiert und dann idiotisiert, entschuldigt, Anwesende natürlich alle ausgenommen, ist das ja kein Thema mehr. Hauptsache ist, wir haben eine telegene Ausstrahlung. Und der beste Beweis ist ja, dass ein Mann die Wahl gewinnen konnte, der schon mit der 4. Frau verheiratet ist. Und man nimmt an, dass jemand mit Glatze heute gar nicht mehr für eine Wahl groß kandidieren kann, weil das Entscheidende ist eben der telegene, der bildhafte Eindruck. Und da sind wir verraten und verkauft. Denn liebe Freunde, liebe Geschwister, merkt euch diesen Satz. Geistliche Wahrheiten gehen immer über den Sinn des Menschen, nicht über das Gefühl. Im Griechischen steht da nous. Und das berühmte Wort für Bekehrung, Metanoia, heißt eigentlich Metanous, den Sinn ändern. Also geistliche Wahrheiten geht über den Sinn des Menschen, macht eine Bibelarbeit, das Evangelium verbindet sich praktisch ausnahmslos immer mit Akouo, mit Hören. Als sie das hörten, wer meine Worte hört, so kommt der Glaube aus der Predigt. Und es heißt in 2. Timotheus 3, Vers 8 von den Menschen der letzten Tage, dass sie zerrüttete Sinne haben, nicht zerrüttete Gefühle, untüchtig zum Glauben. Und der Sinn ist das Instrument des Glaubens. Und durch Droge, durch sexuelle Perversion und durch Zauberei geht der Sinn, geht der Nuss kaputt. Und wenn dann Leute sich aus der Drogenszene bekehren, die haben unglaubliche Kämpfe oder aus anderem Hintergrund, hier wieder Boden zu gewinnen. Und jetzt nochmal kurz zurück nach Peking, zu diesem Chui. Und dann fragte der uns und er schaute mich an. Und er kannte mich überhaupt nicht. Wir sind verunsichert. Manche Hauskreisleiter missbrauchen ihre Stellung. Was haltet ihr von der charismatischen Bewegung? Ja, da war ich natürlich einigermaßen geplättet. Also man kann hinkommen, wo man will. Es bricht jetzt weltweit ein und ich will dann in der zweiten Stunde auch aufzeigen, womit das zusammenhängt und warum wir so eine Strömung haben. Zu meiner eigenen Biografie, ich bin Wiener, verheiratet mit einer Schweizerin, wohne in Deutschland, bekehrt habe ich mich in Belgien durch einen Amerikaner, George Werver, ehemaliger Leiter von Operation Mobilisation. Also es geht etwas international zu. Wir haben 3 Kinder, die sind jetzt alle großjährig und ich bin angestellt bei der Evangelischen Gesellschaft als Evangelist. Aber auch in diesen apologetischen Diensten, also das, was jetzt hier geschieht, das wäre Apologetik. Das ist das griechische Wort für Verteidigung. Es geht um Wahrheitsfragen. Und in der Kirchengeschichte war erst die Apologetik und dann die Dogmatik, interessanterweise. Ich kam 68 also durch Operation Mobilisation zum Glauben und bin durch das Buch von David Wilkerson, Das Kreuz und die Messerhelden, das ein Bestseller wurde, 20 Millionen Mal verkauft. Es hat kein Buch das Zungenreden so attraktiv gemacht wie David Wilkersons Kreuz und Messerhelden, bin ich in die charismatische Bewegung hineingeraten, obwohl ich selber nie zu einer charismatischen Gemeinde gehörte. Aber es passierte sowohl meinem Bruder als auch mir, räumlich und zeitlich unabhängig. Als wir das Buch gelesen hatten, sind wir auf die Knie gegangen und haben gebetet, Herr, gib uns die Geistestaufe. Und mir fehlt eben die biblische Lehre, die uns ganz klar unterweist, dass jedes Kind Gottes, wenn es zum Glauben an Christus kommt, mit dem Geist getauft wird. Vielleicht sage ich das noch und man kann es mitschreiben oder dann nachhören. Es geschehen 5 Dinge gleichzeitig, wenn man zum Glauben an Jesus Christus kommt. Laut Johannes 3, Vers 3 wird man von Neuem geboren. Laut Römer 8, Vers 9 bekommt man den Heiligen Geist. Wir haben 2 Ausnahmen in Apostelgeschichte, wo Leute an Jesus gläubig wurden und den Heiligen Geist nicht bekamen. Der eine ist Apostelgeschichte 8 und der andere Apostelgeschichte 19. Und in Apostelgeschichte 19, Vers 2, da trifft Paulus Jünger in der Landschaft von Ephesus und fragt sie, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und da gab es ein Buch von einem gewissen Dornfeld, das hatte diese Überschrift, er ist Pfingstprediger in den USA, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und diese Stelle wird von der neuapostolischen Bewegung, von den Pfingstlern, von den Charismatikern immer wieder ins Feld geführt, um 2 Stufen uns von der Bibel her zu belegen, Anführungszeichen. Und diese Frage widerlegt sie. Und das hängt zusammen mit der griechischen Grammatik, die ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte. Aber wörtlich heißt diese Frage von der griechischen Konstruktion, habt ihr den Geist empfangen in dem Moment, als ihr gläubig wurdet? Das war das Normale. Und da war eine Ausnahme. Und Apostelgeschichte ist eben nicht ein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch. Und da müssen wir unterscheiden zwischen Mitteilung und Lehre. Uns wird mitgeteilt, dass Paulus bei der Bekehrung erblindete, aber das ist jetzt kein Lehrmodell, dass immer, wenn wir jetzt an Gott gläubig werden, wir blind werden müssen. Es wird uns mitgeteilt in Apostelgeschichte 4, Vers 31, als sie beteten, erbebte die Städte. Aber es ist nicht normal, dass jetzt immer die Städte erbeben soll, wenn wir beten. Wie oft wird Zungenreden in der Apostelgeschichte erwähnt? Frage an das geschätzte Publikum. Auch meine Methode, um Koma, das griechische Wort für Tiefschlaf, zu verhindern. Wenn man eine Frage an die Leute richtet, gibt es einen Adrenalinschub und man wacht wieder auf. Wie oft wird Zungenreden in der Apostelgeschichte erwähnt? Wer wagt es? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten? Bitte? Ihr kennt den Unterschied zwischen den Pfingstlern und mir. Die Pfingstler haben Erscheinungen und ich habe Alterserscheinungen. Ich habe durch einen Autounfall von mehr als 3 Jahrzehnten ein nicht altersbedingtes Hörabnehmen. Ja, das. Ein Mensch, der ist 20 Jahre alt, beurteilt älter ziemlich kalt. Ja? Aber gut, jetzt, also wer hat einen Vorschlag? Einmal? Habe ich richtig gehört? Ja gut, das ist schon etwas wenig, aber es ist nicht so daneben. Ich habe mal mit einem Charismatiker aus Kenia, und aus Afrika ist ja fast alles charismatisch, gefragt, du, wie oft steht ein Zungenreden in Apostelgeschichte, wie oft kommt es vor? Oh, hunderte Male. Na, dreimal. Apostelgeschichte 2, Beginn der Gemeinde. Apostelgeschichte 10, der erste Heide Cornelius, und Apostelgeschichte 19, diese Jünger zu Ephesus, wo Paulus diese Frage stellt, habt ihr den Geist bekommen, als ihr gläubig wurdet? Und dann sagt ihr, habt überhaupt noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, auf wen seid ihr dann getauft? Ja, auf Johannes. Ja, Johannes hat eben auf Jesus hingewiesen, und da sehen wir auch den Unterschied zwischen Mitteilung und Lehre. Wenn es heute noch Leute gibt, die durch Johannes den Täufer das Evangelium gehört haben, irgendwo im Himalaya oder in Indonesien oder in Brasilien, dann könnten wir diese Stelle anwenden. Versteht ihr den Unterschied zwischen Mitteilung und Lehre, zwischen Geschichte und lehrmäßiger Darlegung? Es müssen natürlich nur sehr langlebige Individuen sein, weil das ist ja jetzt 1900 Jahre her. Da kann man sehr gut sehen, den Unterschied zwischen Mitteilung und Lehre. Wenn Leute diese Stelle aufschlagen, sage ich, ja, kannst du mir Jünger zeigen, die durch Johannes den Täufer das Evangelium gehört haben. Dann können wir das anwenden. Das Dritte, das geschieht, also erstens, man wird von neuem geboren, zweitens, man empfängt den Heiligen Geist. Wir haben diese 2 Ausnahmen. Drittens, man wird versiegelt. Laut Epheser 1, Vers 13, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da steht im Griechischen jetzt wieder die gleiche Konstruktion. Also das heißt wiederum, in dem Moment ist das geschehen. Viertens, man wird mit dem Heiligen Geist gesalbt. Laut 2. Korinther 1, Vers 21. Und fünftens, man wird mit dem Heiligen Geist getauft. Laut 1. Korinther 12, Vers 13. Und man kann... Das ist aber jetzt möglich und nicht notwendig. Man kann erfüllt werden. Aber das hängt ab, auf welch einer Ebene ich zerbreche vor Gott, auf welch einer Ebene ich Buße tue und auf welch einer Ebene ich mich Jesus ausliefere. Und da ist ja heute sehr viel Oberflächlichkeit. Sodass diese Leute tatsächlich von neuem geboren sind, aber manche Dinge noch mitlaufen. Also ich wusste das nicht, dass man, wenn man Kind Gottes ist, sowieso mit dem Heiligen Geist getauft ist, und dann betete ich um die Erfahrung der Geistestaufe, und dann lernte ich bei einer Konferenz von Operation Mobilisation, in Belgien war das wieder, oder war es England, einen jungen Mann kenne mit einer wunderbaren Ausstrahlung. Lebendiges Zeugnis, faszinierend. Und er war geistgetauft, er war Zungenredner. Da dachte ich mir, Alexander, das ist der Grund, warum bei ihm so viel geschieht und bei dir so wenig. Und da bin ich auf ihn zugegangen. Nicht danach, aber relativ kurze Zeit danach. Und ich kann mich noch so erinnern, als wäre es letzte Woche gewesen, obwohl es ist mehr als 3 Jahrzehnte zurück, als ich ihn da aufsuchen wollte, da war es mir, als wollte jemand in sanfter Weise mich stoppen. So nach diesem Motto, Alexander, tu es nicht. Weil ich habe gezögert, wenn er mir die Hände auflegt, kann er mir da womöglich einen anderen Geist übertragen. Und dann war es mir wie eine Erleuchtung. Nein, er ist Kind Gottes, ich bin Kind Gottes, also kann mir nichts passieren. Und das war rückblickend eine Stopptafel des Heiligen Geistes, die ich überfahren hatte. Und diese Vorstellung, dass, weil er Kind Gottes ist und ich Kind Gottes bin, mir deswegen nichts passieren kann und ein fremder Geist deswegen nicht Raum gewinnen könnte, die hat mich sehr viel Lehrgeld gekostet. Zu Beginn schien es wunderbar, ich hatte mehr Freudigkeit, ich hatte mehr Kraft, obwohl ich habe nicht in Zungen geredet, aber ich hatte so ein Empfinden eines inneren Schwebens, eines inneren Getragenwerdens. Der Mann, der mir da die Hände auflegte, das war ein ehemaliger Hindu und das ist ganz typisch, diese Schwebe, diese Levitationsphänomene, wie man sie mit einem Fremdwort nennt, im Hinduismus. Und ich fühlte mich getragen und manchmal hatte ich den Eindruck, ich werde so innerlich hinweggetragen und da strahlte ich, da hatte ich eine Freudigkeit, eine Freiheit, den Herrn zu bezeugen. Es haben sich sogar Leute bekehrt, also die Sache muss eindeutig von Gott sein. Und hätte in dieser ersten Zeit der Begeisterung mir jemand gesagt, Alexander, was du hier hast, ist nicht der Geist Gottes, ist ein Taumeltrank, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Und es ist wie eine Droge, liebe Freunde, es ist wie eine Droge. Man ist erst unglaublich high, kann ich diesen Ausdruck gebrauchen, kennt ihr das? Man ist so, ja, das ist alles Englisch, auf Trip, also man schwebt da in höheren Sphären und dann wird man immer mehr abhängig von diesem Gefühl. Und dann kommt es immer schwerer. Und ich habe Zeugnisse gehört von Leuten, die in der Drogenszene waren. Und erst war es Haschisch und dann brauchten sie immer mehr und dann nahmen sie immer stärkere Mittel und dann wird es eine furchtbare Fessel. Und es ist auf gleicher Ebene. Und mit der Zeit wurde ich frustriert und wollte immer dieses Erlebnis und ich merkte, man wandelt nicht mehr im Glauben. Und ich bekam die ersten Fragezeichen, kamen auch so komische Dinge auch noch. Und als dann unser Pastor, dem ich das bekannte, sagte, ja, das kann der Teufel ja auch nachmachen, da habe ich fast nur von der Erfahrung her argumentiert, nicht vom Wort. Ja, aber lieber Bruder Martin, so hieß der, ich habe doch mehr gebetet, allerdings passiv. Ich ließ mich so innerlich fallen. Und der Jesus sagt, seid wachsam, das ist schon das Gegenteil. Ich habe mehr Zeit verbracht in der Stille, es haben sich doch Leute bekehrt. Und man hat also nur von der Erfahrung her argumentiert. Und liebe Freunde, man kann rein empirisch, also erfahrungsmäßig zeigen, 90% derer, die vor ihrer Bekehrung im Rauschgift waren und sich dann echt bekehrt haben, sind heute in den charismatischen Kreisen. Und das haben Weltmenschen gesagt, die Zungenbewegung ist eine LSD-Bewegung. Das haben Weltmenschen festgestellt. Und die Kinder der Welt sind oft klüger als die Kinder des Lichts. Sodass, wenn mir jemand sagt, er redet in Zungen und ich frage ihn, warst du vor deiner Bekehrung im Rauschgift? Ja. Hast du LSD genommen? Ja. Vergiss es, ist auf keinen Fall der Geist Gottes, was du hier hast. Auch wenn es noch so schön sein mag. Das sage ich nicht leichtfertig, sondern eben nach Jahrzehnten der Konfrontation, um die Sache abzukürzen. Es war ungefähr 18 Monate, bis dann Gott eine Art Schockerlebnis gebraucht hatte, um mir die Augen zu öffnen. Und liebe Freunde, es war unglaublich demütigend. Denn es war ohne Widerrede so, ich war Kind Gottes, ich hatte einen Eifer für den Herrn und ich hatte mich einen fremden Geist geöffnet. Und mir ist wörtlich widerfahren, und bitte merkt euch diese Stelle, was Paulus im 2. Korintherbrief beklagt, 2. Korinther 11, Vers 4. Und er ändert ja ab 2. Korinther 10 seinen Ton. Vorher schreibt ihnen in Tränen mit Bluten seines Herzens und dann ab Kapitel 10, ich gedenke scharf vorzugehen gegen etliche, die unseren Wandel für fleischlich halten. Und da muss er sich mit sogenannten Superaposteln, wie sie Luther ironisch nennt, auseinandersetzen. Wer die sind, habe ich in diesem Büchlein Die Wunder des Reinhard Bonnke erklärt. Es fehlt uns die Zeit, ich bin eigentlich immer noch in der ersten Phase der Einleitung, also keine Angst, kann sich nur noch um Stunden handeln. Und ich bin Charismatiker, ich habe das Charisma der Länge und mein Schlüsselsatz ist Apostelgeschichte 20, Vers 7, nachdem Paulus die Rede bis Mitternacht hinzog. Ja? Also ihr müsst euch noch auf einige Stunden hier einstellen. Zum Glück sind wir hier ebenerdig. Gut oder schlecht. Und das waren unwahrscheinlich ruhmredige Leute. Und deswegen muss Paulus sagen, weil sie sich nur selbst rühmen, verstehen sie nichts. Müssen Leute mit einer brillanten Rednergabe gewesen sein und sagen von Paulus, naja, seine Briefe wiegen schwer, aber seine Rede ist schwach. 2. Korinther 10, 10. Und rühmten sich immer ihrer Power, ihrer Vollmacht, ihrer Vollmacht. Und deswegen hält ihnen Paulus seine Schwachheit entgegen. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Und er belegt dann seine Apostelschaft, 2. Korinther 11, Vers 22 bis 33, mit der Fülle seiner Leiden. Ich bin öfters geschlagen, einmal gesteinigt. Ich war in Gefahr in den Flüssen, in Gefahr in den Städten, in Gefahr im Gebirge, in Gefahr unter falschen Brüdern und so weiter. Weil er mehr gelitten hat als sie alle, deswegen ist er ein Apostel. Sagt mit einem Satz, dass er auch die Zeichen des Apostels hat und er nennt sie dann arglistige Arbeiter, Apostel Satans, und sagt von ihnen, denn wenn einer zu euch kommt, und das sind diese Hyperlian Apostoloi, wie es im Griechischen heißt, diese Superaposteln, diese überaus sehr Aposteln, wenn einer zu euch kommt, 2. Korinther 11, Vers 4, und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Und die, die sich im Griechischen auskennen, die sind überrascht, dass hier Paulus nicht die Möglichkeitsform gebraucht, sondern die Wirklichkeitsform. Ihr ertragt das gerne. Und genau das, liebe Freunde, liebe Geschwister, ist mir passiert. Es war schön, zu Beginn jedenfalls. Ich habe es gerne angenommen. Dieses griechische Wort kalos, schön, man kann es auch prächtig übersetzen. Ich ertrug es prächtig. Also hier steht nicht jemand, der besser ist als manch einer, der da hineingeraten ist. Und es sind oft unsere Besten, die es da hineinzieht. Und ich werde nicht vergessen, wie George Werber, der Mann, durch den ich zum Glauben kam, sagte, brennende Christen sind mehr gefährdet als fleischliche. Also wir wollen mit dem Richten vorsichtig sein, aber wir sollen die Geister prüfen. Und der Herr sagt der Gemeinde zu Ephesus in Offenbarung Kapitel 2, Vers 2, sagt er lobend, du hast geprüft, die da sagen, sie sind Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner erfunden. Also wir sollen die Geister prüfen, aber mit den Motiven zu richten, da sollten wir sehr vorsichtig sein. Und ich war dann so erschüttert und dann habe ich zu Gott gesagt, als ich erkennen musste, ich hatte mich einen fremden Geist geöffnet, dann habe ich gefragt, Herr Jesus, wo gibt es so etwas in der Bibel? Weil ich habe nicht den Geist, sondern den Menschen getestet. Aha, der hatte einen schönen Traum oder ihm ist ein Engel erschienen, aha, er ist ein Bruder oder sie ist eine Schwester, aha, dann ist die Sache von Gott. Wenn man so denkt, ist man verraten und verkauft. Und ein kurzer Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass fast alle Sekten und Strömungen durch Brüder oder Schwestern begonnen haben, von denen die anderen Gemeindemitglieder oder Anhänger sagten, nein, der Bruder, die Schwester, die sind so heilig, die sind so hingegeben, die können nicht betrogen sein. Wenn ihr so denkt, seid ihr schon betrogen. Jeder von uns kann betrogen werden. Deswegen muss der Maßstab das Wort Gottes sein. Und von der Erfahrung her kann ich alles beweisen. Deswegen fragte ich, Herr Jesus, wo gibt es diese Vermischung von Licht und Finsternis? Ich bin doch Kind Gottes. Wie gibt es das in der Bibel? Und da hat mir Gott die Augen geöffnet anhand von 1. Korinther 10. Jetzt habe ich erfahren, ihr seid gerade auch in diesem Abschnitt in der Betrachtung des Korintherbriefes und da listet Paulus zu Beginn auf, warum die im Alten Testament alle starben. Nachdem er vorher sagt, sie waren alle auf Mose getauft und sie haben alle gegessen und getrunken und von dem geistlichen Felsen und Vers 4, der Fels war Christus. Also wenn jemand isst und trinkt, dann ist er lebendig. Und dann kommt in Vers 5 das Aber Gottes, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Und dann listet er auf, ab Vers 6, warum die im Alten Testament alle starben. Werdet nicht Götzendiener, wie geschrieben steht, das Volk stand auf und spielte. Da steht im Griechischen, es ist glaube ich der Vers 7, ein Ausdruck, den gibt es nur einmal im Neuen Testament. Das Wort Peizo. Von Peis, das Kind, unser Wort Pädagogik, die Erziehung des Kindes kommt davon. Vers 7. Und deswegen übersetzen einige spielen oder andere hüpfen oder tanzen. Das heißt, sich wie ein Kind benehmen. Und liebe Freunde, wenn ich denke, was heute läuft in unseren frommen Kreisen, man hat manchmal den Eindruck, man ist in einem Kindergarten. Wenn ich da denke an dieses große Treffen, 15. Juli, Berliner Olympiastadion von diesem Noel Richards, genannt Englisch Calling All Nations, also alle Nationen zu berufen. Und es sollten über 50.000 kommen, es kamen dann etwas über 20.000 und da hatten sie Fahnen und schwangen sie und hüpften und tanzen. Also man kam sich vor wie im Kindergarten, wie der Tanz ums goldene Kalb. Das ist ja genau hier geschildert. Diese Stelle zitiert Paulus aus 2. Mose 32. Lasset uns nicht Unzucht treiben, Vers 8. Wie etliche unter ihnen trieben, fielen an einem Tag 23.000. Murret nicht, wie etliche Murten wurden umgebracht durch den Verderber. Und da dachte ich mir, ja, ist ja interessant, dass er das auflistet, wie die im Alten Testament, obwohl auf Mose getauft, obwohl Gottes Volk, wie die da alle starben, aber warum schreibt er ihnen das? Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Natürlich, in Korinth hatte es Tote. In Korinth hatte es in der Gemeinde Leute, die waren durch das Gericht gestorben. Kapitel 11, Vers 30. Es sind Schwache unter euch, Kranke und ein Gutteil sind entschlafen, wörtlich gestorben. Und da waren mir die Zusammenhänge klar. Die waren völlig vermischt und deswegen hat Gott im Gericht so eingegriffen. Und da wusste ich endlich, was das heißt in 1. Korinther 5, Vers 5, wo Paulus sagt, wir übergeben diesen Menschen dem Teufel zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Damit er stirbt, weil er Kind Gottes ist. Und der Korintherbrief ist die Standardepistel der Vermischung. Und das beste Bild der Vermischung im Sichtbaren ist Unzucht. Und Paulus sagt, flieht. Kapitel 6, Vers 18. Und liebe Geschwister, besonders für die Jugend, aber für alle wichtig, die Bibel lehrt, dem Teufel zu widerstehen und der Sünde zu fliehen. Und nicht dem Teufel zu fliehen und der Sünde zu widerstehen. Flieht den Götzendienst, flieht der Unzucht. Du und ich, wir können uns Pornofilme nicht ungestraft anschauen. Da fließt du nicht, da nimmt dich das hinein. Und das hat dann eine eigene Wirkung, wirkt dann wie eine Droge, bei Männern, nicht bei Frauen. Flieht, sagt die Schrift. Und das geht ja immer parallel. Sichtbare Vermischung, geistliche Vermischung. Unzucht, Götzendienst, flieht den Götzendienst, Kapitel 10, Vers 14. Und das beste Bild der Vermischung, allegorisch, das heißt bildhaft geschildert, ist der Sauerteig. Und Paulus sagt in 1. Korinther 5, Vers 7, fege den Sauerteig aus. Und der Korintherbrief musste geschrieben werden, weil keine Gemeindezucht praktiziert wurde. Genauso wie es heute aussieht. Es wird alles toleriert. Wir leben im Zeitalter der 9. Seligpreisung. Selig sind, die alles tolerieren, denn sie werden für nichts zur Verantwortung gezogen. Das ist das Credo der westlichen Generation geworden. Etwas überspitzt formuliert. Und der Präses der Baptisten, Siegfried Grossmann, einer der Gründerväter der charismatischen Bewegung auf deutschem Boden, er schrieb in seinem Buch Lebendige Liebe, man soll ja nicht Gemeindezucht üben, wenn Pärchen unverheiratet zusammenleben. Und dann schrieb ihn ein noch klarstehender Baptistenpastor an, ab welchem Alter gilt eigentlich Matthäus 18, die Verse 15 bis 20, wo es um die Frage der Gemeindezucht geht, und darauf kam keine Antwort. Also wir haben genau die korinthischen Zustände, die Vermischung im Sichtbaren, die Vermischung im Geistlichen. Und Paulus sagt in Kapitel 10, Vers 20, nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Und die Formulierung zeigt, dass es möglich ist. Ich wäre nicht für etwas warnen, wenn es nicht möglich ist. Ich wäre nicht jemanden, der ein Auto fährt, das maximal 120 Stundenkilometer hergibt, sagen, du fahr ja nicht über 150. So nach dem Motto, das macht sich bei 180, das gibt sich bei 170, wenn es die Kiste nicht hergibt. Ich will nicht, dass in der Gemeinschaft der Dämonen sein sollt. Kapitel 10, Vers 20. Genau das war in Korinth der Fall. Ihr könnt nicht trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Ihr könnt nicht teilhaftig sein des Tisch des Herrn und des Tisch der Dämonen. Wollen wir dem Herrn trotzen? Sind wir stärker als er? Antwort nein. Beweis Tote. Und was Paulus sagt ist, ihr seid total vermischt. Ihr seid in der Gemeinschaft der Dämonen. Und ihr seid noch aufgeblasen. Aber warum denkt ihr, hat es schwache, kranke unter euch, ein Guter ist gestorben? Also da war es mir fast sonnenklar, diese Möglichkeit der Vermischung. Und warum, was ich also in diesen Büchlein hier aufzeige, bei Leuten mit diesem okkulten Hintergrund, kommen aus der Drogenszene, kommen aus dem Spiritismus, kommen aus der Homosexualität. Der Vater der Pfingstbewegung, Charles Barham, mit dem das vor genau 100 Jahren begann, die Pfingstbewegung, wurde dann wegen Homosexualität eingesperrt. Warum Leute, die eben aus Droge, Zauberei, Schamanismus, Esoterik und was es da nicht heute alles gibt. Es ist ja kaum einer heute, der aus dieser Welt sich bekehrt, frei von diesen Dingen. Warum es die, auch wenn sie sich echt bekehrt haben, so fast magisch in diese Strömungen hineinzieht, weil sie diesen dämonischen Hintergrund haben. Und ich weiß nicht, ob wir das alles jetzt fassen und packen können. Ihr könnt es dann in diesen Büchlein nachlesen. Aber man kann sich ja die Frage stellen, wenn Paulus darum bittet und betet, diesen Menschen dem Teufel zu übergeben, damit er stirbt, was geschieht dann mit dem? Und das erklärt er in Kapitel 3, ab Vers 16. Eigentlich ab Vers 11. Es kann einen anderen Grund niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Christus, die Basis der Rettung. Und dann kann man verschieden darauf aufbauen. Holz, Heu, Stoppeln, Gold, Silber, edle Steine. Es wird jedes Werk mit Feuer geprüft. Wird jemand das Werk bleiben, wird er Lohn haben. Wird jemand das Werk verbrennen, wird er Schaden leiden. Doch er selbst wird gerettet, doch so wie durchs Feuer. Also es gibt weder einen Kommunismus auf Erden, noch einen Kommunismus im Himmel. Es wird sich des Himmels nicht jeder gleich erfreuen. Du und ich, wir sind gerettet, aber wir können verschieden darauf bauen. Es gibt fleischliche und es gibt geistliche Christen. Der 1. Korintherbrief hat die Eigenschaften der fleischlichen Christen. Und Paulus sagt den Korinthern als einzige Gemeinde dreimal, ihr seid fleischlich. Die charismatische Bewegung hat die Christenheit eingeteilt in geistgetauft und nicht geistgetauft. In evangelikal und charismatisch, in Zungenredend und nicht zungenredend. Die Bibel hat eine andere Einteilung, gerade im Korintherbrief. Fleischlich und geistlich. Und dann sagt er ihnen, obwohl sie alle Gaben hatten, 1. Korinther 1, Vers 7, es mangelt euch an keiner Gabe, dann sagt er ihnen, ihr seid fleischlich. Bin ich zu schnell oder? Ich habe auch das Charisma der Geschwindigkeit. Wir sagen manchmal, Leute, lieber Bruder Seibel, das war ja so schön, was Sie gesagt haben. Es hat uns ja so gut gefallen, aber wir haben nichts verstanden. Sie waren viel zu schnell. Also sagt mir es bitte während des Vortrags. Und dann, nachdem er das so erklärt, in Vers 15, wird jemand das Werk verbrennen, wird er Schaden haben, er selbst wird gerettet wie durchs Feuer. Wisset ihr nicht, 1. Korinther 3, Vers 16, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und sie hatten ihren Leib, den Tempel, durch Hurerei und Götzendienst verdorben, weil sie dadurch in die Gemeinschaft der Dämonen kamen und die Antwort Gottes darauf war Gericht. Und deswegen sagt Paulus, fliehet der Unzucht. Jede Sünde ist außer dem Leibe. Wer Unzucht treibt, sündigt am eigenen Leibe. Gott hat sie sichtbar sterben lassen. Also es geht nicht um die Errettung, es geht um die Belohnung. Und als ich das erkannte, wieso eine Vermischung möglich ist, da habe ich dann meinen Mund aufgetan und habe die Namen genannt und habe aufgezeigt, wie diese Leute gewöhnlich aus einem okkulten Hintergrund kommen oder sich mit diesen Dingen vermischen und die dann auf einmal solche großen Offenbarungen und Eingebungen und dergleichen haben. Also, soweit einige Sätze zum Korintherbrief. Was ich noch sagen wollte, normalerweise lässt uns heute Gott nicht sterben, wenn wir Unzucht treiben. Würde Gott so eingreifen wie in der Gemeinde zu Korinth? Die Korinther waren eine voll aus dem Heidentum kommende Gemeinde. Das Wort Korinthiazomai war damals bedeutungsgleich mit Unzucht treiben. Und die Griechen waren bekannt für ihre Prozessfreudigkeit, ihren Götzendienst und ihre Hurerei und all das war in der Gemeinde. Sie haben sich untereinander zerstritten, Prozesse geführt, sie hatten Götzendienst, sie waren betrunken, sie hatten Unzucht, wie Paulus sagen muss, zum Teil schlimmer als die Heiden, 1. Korinther 5, Vers 1. Und sie hatten noch nicht das Wort Gottes. Und deswegen hat ihnen Gott sichtbar die Auswirkungen gezeigt. Er ließ sie sterben oder sie wurden schwach oder wurden krank. Und in diesen Fällen war Krankheit tatsächlich eine Folge von Sünde und hätten sie Buße getan, wäre dann auch die Krankheit weggegangen. Liebe Freunde, würde Gott heute noch so eingreifen, dass er all die, die als seine Kinder Unzucht und Hurerei treiben, sterben ließe, der vom Herrn Erschlagenen wären viele. Unsere Leichengräber hätten Totaleinsatz. Es sieht verheerend aus auf diesem Gebiet, im Westen, hinter den frommen Kulissen. Es sieht verheerend aus und seid nicht naiv. Ich könnte dir ganz schlimme Dinge sagen, auch bis hin zu Inzest und Inzucht und so weiter, was in frommen Kreisen hinter den Kulissen abläuft. Es ist verheerend. Und würde Gott so eingreifen wie in Korinth, der vom Herrn Erschlagenen werden viele. Und ich werde nicht vergessen, entschuldigt, wenn ich es so deutlich sage, wie der Mann, durch den ich zum Glauben kam, George Weaver, sagte, es gibt viele Missionsgesellschaften, die nehmen keine unverheirateten Missionarinnen mehr. Und zwar nicht wegen der Heiden, sondern wegen der verheirateten Missionare, weil sie da so verheerende Erfahrungen auf dem Missionsfeld gemacht haben. So, jetzt sind wir mit der Einleitung zu Ende. Jetzt wollte ich doch noch, wie ist jetzt, wie lange habe ich, habe ich 50 Minuten schon gesprochen? Ja? Dann sollten wir jetzt eine Pause machen, aber wie gesagt, die Einleitung ist jetzt abgeschlossen. Ich werde dann erklären, was war das Zungenreden. Und bei dieser Gelegenheit auf dieses Büchlein hinweisen. Aber lasst mich dann mit Gebet offiziell abschließen. und machen eine Pause und dann geht es weiter. Herr Jesus, ich möchte dir herzlich danken, du treuer Herr, für den Reichtum deines Wortes, und du kannst geben, dass man doch jedenfalls neues Interesse an deinem Wort bekommt. Du mögest Gnade schenken für den zweiten Teil, dann auch bei der Jugend und vor allen Dingen, dass wir den Wunsch haben, uns durch dein Wort ausrichten zu lassen und nicht nur ein paar Verse kennen, sondern durch steten Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Amen.